Wir erleben in dieser Zeit etwas, was für andere Zeiten vielleicht gar nicht so gegolten hat, nämlich dass Gott Menschen hinzutut, Wachstum. Und das ist so ein bisschen auch das Thema meiner heutigen Predigt. Wachstum durch Einheit. Wir schauen ja zurzeit so den Epheserbrief an und haben da schon 3 Kapitel hinter uns gelassen. Und in diesen Kapiteln, da ging es, zum einen mal im ersten Kapitel um Christus, das Original. Da hat uns der Apostel Paulus vorgestellt, wie Gott wirkt, wie Gott in uns Neues wirkt. Und er hat gezeigt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns die Vorlage ist, wie göttliches Leben auf dieser Erde stattfindet. Im zweiten Kapitel, da hat Gott uns angeboten, er möchte uns diese neue Lebensqualität anbieten. Er möchte sie in uns bewirken und ausgestalten. Und dann sind wir im dritten Kapitel schon ein Stück weit in diese Materie eingestiegen, indem er gesagt hat, Christus möchte in uns das bewirken. Denn jeder, der Jesus Christus nachfolgt, der merkt, ich aus meiner Kraft, ich kann das gar nicht. Ich bin so geprägt von alten Denkmustern, so manipuliert worden, so geknechtet worden. Ich brauche eine neue Dynamik in meinem Leben, die das bewirken kann. Und das macht Christus in uns. Und dann möchte ich zurückkommen eigentlich zu meinem Zitat. Da habe ich nur die Folien verwechselt. Richard von Weizsäcker hat gesagt, erst wenn wir uns einander ganz und ernsthaft öffnen und annehmen, nähern wir uns dem tieferen Sinn von Einheit. Und Einheit ist so das Schlüsselthema dieses vierten Kapitels, in das wir jetzt starten. Einheit. Manu hat dazu jetzt schon eine richtig tolle Einleitung gemacht, ohne dass wir das abgesprochen hatten. Aber Einheit ist das, was gerade in so Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, wichtig ist. Ich denke, die meisten Menschen haben letztes Jahr weniger unter den Beschwerden von Corona gelitten. Einzelne mit Sicherheit wohl, das möchte ich auch nicht kleinreden. Aber die Mehrheit hat, denke ich, eher darunter gelitten. Social Distancing, Abstand in jedem Bezug. Menschen, die vorher einen intimen Umgang miteinander hatten, die haben sehr darunter gelitten, sich nicht mehr die Hände schütteln zu dürfen, sich nicht mehr umarmen zu dürfen. Großeltern, die ihre Enkel lieben, mussten eine Zeit lang wirklich getrennt von ihnen leben. Das sind Spuren, die im Leben hinterbleiben. Und ich denke, umso mehr wird uns bewusst, wie wichtig Einheit ist. Und ich denke, genau an dem Punkt haben viele Menschen auch erlebt, was es bedeutet, eine Familie zu haben, die einen Zusammenhalt bietet, egal ob man sich jetzt sehen darf, umarmen darf oder nicht, aber wenn man weiß, man ist verbunden, das macht etwas mit einem. Und ich möchte jetzt mit euch kurz diesen Bibeltext durchlesen, um den es heute Morgen geht, und zwar entgegen unserer sonstigen Angewohnheiten einfach mal am Stück durchlesen. Ich habe hier heute die Zürcher Übersetzung gewählt, weil sie das, was es mir im Zusammenhang geht, am besten zum Ausdruck bringen. Als Gefangener im Herrn bitte ich euch nun, führt euer Leben, wie es der Berufung, die an euch ergangen ist, angemessen ist. In aller Demut und Sanftmut und in Geduld ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen worden seid zu einer Hoffnung der Hoffnung, die eure Berufung verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß, mit dem Christus zu geben pflegt. Deshalb heißt es, in die Höhe hinaufgestiegen ist er und hat er in die Gefangenschaft geführt. Geschenke hat er gegeben den Menschen. Er ist hinaufgestiegen Was bedeutet das anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die Niederungen der Erde? Der aber hinabgestiegen ist, der ist auch der, der hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmel und alles zur Vollendung bringt. Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, andere als Verkündiger des Evangeliums und wieder andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Menschen heranwachsen und die volle Reife in der Fülle Christi erlangen. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von der Welt bedrängt und von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Wegen des Irrtums geführt. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und gehalten durch jedes Band, das ihn stützt mit der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. So wird der Leib in seinem Wachstum gefördert, damit er aufgebaut werde in Liebe. Ganzes Stück, was da der Apostel Paulus uns mitgibt. Ich möchte das jetzt dann so Stück für Stück zusammenfassen, denn dieser Text, der hat unwahrscheinlich viel. Timmy sagt, manchmal könnte man über so einen Textabschnitt sehr lange Zeit predigen. Ja, es geht in diesem Ganzen um Berufung. Berufung, das kommt von Rufen und Rufe erstellen in allen möglichen Arten und Weisen. Aber Berufung drückt aus, da ist ein Sinn dahinter. Da ist eine Richtung dahinter. Und der Apostel Paulus sagt, wir haben eine Berufung erhalten. Und mit wir, wer ist damit gemeint? Alle. Danke, Simon. Genau so ist es. Jeder Einzelne, der heute Morgen hier sitzt, ist auf jeden Fall mit da drinnen. Wozu sind wir denn berufen? Zur Gemeinschaft des Sohnes Gottes. Und wisst ihr, wenn immer du den Eindruck hattest, dass Gott ein bisschen weit weg sein könnte, dann lass diese Berufung heute Morgen ganz neu in dein Herz dringen. Wir sind zur Gemeinschaft des Sohnes Gottes berufen. Und was bedeutet das im Detail? Es bedeutet, dass er nicht weit weg ist und dass er von seiner Seite aus alles dazu tut und alles getan hat, was nötig ist zur Gemeinschaft. Manchmal ist es interessant, wenn man so im Organisationsteam oder im Dienstteam hier dabei ist, kommen morgens Leute ja früher. Und es gibt ganz unterschiedliche Zeiten, wo man spürt, regelrecht spürt, hier ist Gegenwart Gottes schon längst da. Und das kann ich euch bestätigen, wenn ihr hierher kommt, dann braucht ihr nicht Gott suchen, der ist nämlich schon längst da. Wenn du ihn suchen musst, dann musst du vielleicht bei dir suchen. Ist da irgendwas zwischen ihm und mir, irgendetwas, was diese Verbindung, diese Gemeinschaft hindert? Und zwar sagt der Apostel Paulus, wir sollen dieser Berufung gegenüber würdig leben. Würdig leben. Bisschen ein altmodisches Wort, oder? Kann man einer Berufung gegenüber würdig leben? Ja. Aber Würde hat etwas zu tun, das kommt, wie gesagt, aus der Antike. Jemand, der ein Herrscher ist, jemand, der dazu berufen ist, eine Gruppe, ein Volk, eine größere Menschenmenge zu leiten, der hat eine gewisse Würde. Der geht an manche Dinge mit etwas anderem Blick ran und mit einer anderen Einstellung ran. Der verhält sich nicht immer ganz so leger wie manche andere. Und genau dazu ruft uns der Apostel Paulus auf, dass wir überlegen, wozu sind wir denn berufen? Mit wem wollen wir denn Gemeinschaft haben und unseren Lebensstil dem anpassen? Und dann sagt er, darin muss eine gewisse Würde sein. Diese Gemeinschaft, die wir mit dem Sohn Gottes suchen, die sollte von einer gewissen Qualität geprägt sein. Und dann zeigt er uns einen weiteren Schritt, dass dieser Umgang, diese Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes ja nicht nur eine Beziehung zwischen ihm und uns ist, sondern dass Gott ja hier ein Bild gebraucht im ganzen Epheserbrief von einem Leib, von einem Körper. Und er sagt, Christus ist das Haupt und wir andere sind Glieder. Das heißt also, die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes findet nicht nur statt, wenn ich allein in meinem Gebetskämmerlein bin, sondern die findet statt, wenn ich hier bin, unter Gliedern des Leibes Christi. Und da gehört genauso eine Würde dazu im Umgang miteinander wie im Gebetskämmerlein. Und da zeigt uns der Apostel Paulus drei Grundlagen der Einheit auf, wie denn Einheit zustande kommen kann. Weil ohne Einheit ist es nicht möglich, Gemeinschaft zu haben. Eine Grundlage ist Demut. Und es ist so ein Paradoxon, weil dieser ganze Text, dieser vierte Kapitel, ist von Gegensätzen geprägt, die der Apostel Paulus hier aufzeigt. Er sagt, ich als der Gefangene Christi ermahne euch. Habt ihr schon mal von einem Knacki einen Order empfangen, einen Befehl empfangen? Das ist unsinnig. Aber er sagt, ich bin gefangen und trotzdem habe ich die Freiheit, euch zu ermahnen. Und hier kommt jetzt der nächste Gegensatz. Er sagt, Stolz ist der Gegensatz von Demut. In der Antike waren nur Sklaven demütig, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Die wurden entweder dazu erzogen, dass sie sich demütig verhalten haben, oder sie wurden verkauft oder einen Kopf kürzer gemacht. Und genau diese Eigenschaft fordert der Apostel Paulus von uns ein, damit Gemeinschaft gelingen kann. Demut. Aber nicht eine knechtische Demut, wo ich sage, mir bleibt ja nichts anderes übrig, sondern er sagt, das sollte eine Herzenshaltung sein. Den anderen höher achten als sich selber. An andere auch denken und nicht die eigenen Interessen höher stellen. Von sich selber nicht höher denken, als man wirklich ist. Ein zweiten Punkt, den er uns hier gibt, ist Sanftmut. Das Gegenteil von Sanftmut ist Rücksichtslosigkeit. Zur damaligen Zeit, als der Apostel Paulus das geschrieben hat, war Sanftmut eher als Schwäche betrachtet. Sanftmütig, das waren diejenigen, die gar nicht den Mumm hatten, andere zu unterwerfen, die nicht herzenshart genug waren, den anderen Leid und Schmerzen zuzufügen, um sich selber groß zu machen. Es gibt ja so in der ethnischen Welt diesen Begriff Alpha-Tiere, Alpha-Menschen. Das sind solche, die immer ihr Ego in den Mittelpunkt stellen und die so in sich diese Berufung fühlen, anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Es kommt aus dem darwinistischen Denken, dass ja der Mensch sich entwickelt hätte und diese aus den tierischen Abstammungen her das mitgebracht hat als Fähigkeit, der Leithammel zu sein, eine Herde anzuführen. Apostel Paulus stellt uns hier eine andere Fähigkeit dar, weil nämlich nicht Menschen unser Vorbild sind, sondern ein einziger, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und das ist Christus. Und es gab, denke ich, keinen Menschen, der sanftmütiger war als er. Und er hat uns gesagt, Sanftmut ist die Art und Weise, wie ich mit euch umgehe, und darin zeige ich euch, dass man auch einen Leitungsstil der Sanftmut haben kann. Und ich denke, das ist etwas, was auch geistliche Gemeinschaft prägen sollte, der Umgang miteinander, dass man sanftmütig ist. Das heißt, Rücksicht nehmen auf den anderen, zu sehen, wenn ein anderer ein Problem, eine Schwäche hat, dann den nicht noch unterdrücken, sondern sich dem widmen, Zeit dafür nehmen und Verständnis aufbringen. Die dritte Grundlage der Einheit ist Langmut. An manchen anderen Bibelübersetzungen steht hier Geduld. Wobei Geduld bezieht sich eher auf eine Situation. Diese Pandemie, in der wir leben, die erfordert von uns Geduld, dass wir Dinge erdulden, die uns nicht einfach fallen. Aber Langmut ist eher etwas Personenbezogenes. Ich muss mit jemandem, der mir ständig gegen den Strich geht, mit jemandem, der immer eine andere Meinung hat als meine, muss ich langmütig sein und ihn ertragen, muss mich dazu entscheiden, die Gemeinschaft mit dieser Person beibehalten zu wollen. Das bedeutet Langmut. Und diese Voraussetzung, diese Grundlage muss da sein, wenn Einheit geschehen soll. Und wenn es dir in irgendeiner Gemeinschaft, ob das jetzt diese ist oder eine andere, wo du vielleicht hingehst oder wo du beabsichtigt hinzugehen, wenn diese Grundlagen fehlen, kann ich dir eins sagen, da wird nie eine Einheit stattfinden. Und wenn du diese Grundprinzipien nicht für dich als Wertmaßstab anerkennst, dann wird spätestens, wenn du dort auftauchst, keine Einheit mehr da sein. Von so her, wir selber bestimmen die Qualität der Gemeinschaft, in der wir leben. Wenn ich diese Fähigkeiten, diese Grundlagen, Grundwerte für mich in Anspruch nehme und darum mich bemühe, dann kann Gemeinschaft und Einheit stattfinden. Des Weiteren zeigt uns der Apostel Paulus hier 7 Elemente der Einheit auf. Elemente, die unsere Gemeinschaft ausmachen, die uns prägen, die uns verbinden. In der Mitte habe ich hier mal das Kreuz gestellt, weil das Symbol ist, um das sich alles dreht. Unsere Gemeinschaft mit Christus. Er sagt hier, es gibt einen Leib. Und wir haben vorhin auch in der Einleitung schon gehört, dass es Spaltungen gibt. Nicht erst heutzutage, die gab es schon damals. Als Jesus auf diese Welt kam, kam er nicht, um eine Religion zu stiften, nicht um irgendeine Kirche zu gründen oder eine Vielfalt von Kirchen, sondern er hat gesagt, ich bereite mir einen Leib. Und wenn immer wir von christlichem Glauben reden, müssen wir auch das begreifen, wir sind eine Einheit in Christus. Ob du jetzt katholisch, evangelisch, methodistisch, baptistisch, pfingstlerisch oder wie auch immer dich ausrichtest, eine Funktion in diesem Leib zu übernehmen, es bleibt ein Leib. Und wir müssen uns im Klaren sein, die Gemeinde Jesu ist eine Einheit. Gott betrachtet es nie als etwas Aufgespaltenes, auch wenn wir unterschiedliche Aufgaben und Begabungen haben. Er sagt, ich habe euch einen Geist gegeben. Und in diesem Geist müssen wir leben und wandeln und von dem müssen wir uns leiten lassen, anleiten lassen, befähigen lassen, weil sonst wird das Ganze nichts. Unser Geist kommt zwar von Gott, aber der ist durch die Sünde so manipuliert worden, dass selbst wenn wir uns mal entscheiden, ganz bewusst in eine andere Richtung zu gehen, ist es eine Entwicklungssache, ein Prozess, der mit uns stattfinden muss, bis wir an den Punkt kommen, wo diese Einheit wieder stattfindet, durch das, dass sein Geist uns regiert. Wir sind berufen zu einer Hoffnung. Und wenn ich manchmal so in eine hoffnungslose Situation reinschaue, manche sagen, ja, wann wird das endlich ein Ende nehmen mit all den Auflagen, die wir im Moment erleben, mit all den Dingen. Viele erhoffen sich ja doch eine Impfung, dass jetzt sich alles ändern, dass wir wieder zurückkommen zu einem alten Leben und dann ist wieder alles gut. Das ist nicht meine Hoffnung. Eine Hoffnung habe ich und die ist die, dass ich mit meinem Herrn hier auf dieser Erde verbunden sein darf und dass es umso besser wird, wenn ich mal befreit bin von diesem Körper, wenn mein Geist bei seinem Geist ist und wir in Einheit wohnen. Das ist meine Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung miteinander teilen, dann können all die Widrigkeiten des irdischen Lebens uns nicht davon abhalten, eine Einheit zu bilden, zu wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist. Wir haben einen Herrn bekommen. Aber was heißt denn einen Herrn? Ist er jetzt derjenige, der tut, was wir wollen? Oder sind wir diejenigen, die tun, was er will? Das ist oft die Frage, weil manchmal hat man den Eindruck, wenn wir ins Gebet gehen, dann hat man manchmal fast den Wunsch, ich sage Gott jetzt, was ich gerne hätte, und er führt es dann aus. Wisst ihr, wenn wir lernen, dass er der Herr ist und dass er gute Gedanken über uns hat, dass er vertrauenswürdig ist, dass sein Wort die Wahrheit ist, dann brauche ich gar nicht so sehr meine Wünsche in den Vordergrund stellen, sondern dann darf ich ihm, wie wir vorhin gehört haben, schon im Voraus danken für Dinge, die ich vielleicht noch gar nicht sehe, wo ich weiß, er beabsichtigt Gutes. Wenn ich vielleicht im Moment keinen Arbeitsplatz habe, ich darf danken dafür, weil ich weiß, er wird für einen sorgen. Wenn ich im Moment meine Gesundheit noch nicht vollkommen sehe, darf ich ihm dafür danken, weil er sie wiederherstellen wird. Wenn mir irgendwas mangelt an irgendeinem Gut, ich darf dafür danken, weil er der ist, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Versorger. Gott ist der Herr und er hat alle Umstände, die dieses unseres Leben betreffen, im Griff. Ein Glaube, da scheiden sich meistens schon die Geister. Ein Glaube. Das ist jetzt so mal so eine richtige Herausforderung. Haben wir einen Glauben? Ja, durchatmen. Hier spricht der Apostel Paulus etwas aus. Er sagt, Glaube ist etwas Wachstümliches. Und wir haben nicht eine Qualität von Glauben. Wir sind auf unterschiedlichen Levels. Aber er sagt, unsere Einheit, unsere Gemeinschaft soll dazu beitragen, dass unser Glaube einig wird. Das ist auch ein Sinn und Zweck von Gemeinde. Weil viele sind ja der Meinung, Hauptsache ich glaube an Gott, ich habe Gemeinschaft mit ihm, einen Austausch, und die anderen, die brauche ich gar nicht. Wisst ihr, einer gleich Glaube, den kannst du nur in Gemeinschaft lernen. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig aufzubauen, um uns gegenseitig Handreichung zu tun, wie der Apostel Paulus das sagt, damit wir zu einerlei Glaube hinwachsen. Das ist ein Prozess und dafür sind wir berufen, uns gegenseitig dabei zu unterstützen. Eine Taufe. Auch hier gibt es Streitmeinungen, wie diese Taufe denn auszuführen sei. Abweichungen. Die einen sagen, das ist richtig, das andere ist falsch. Ich denke, auf was der Apostel Paulus hier abzielt, ist nicht in erster Linie die Form, sondern die Sache an sich. Du kannst nur getauft werden aufgrund eines Glaubensbekenntnisses. Und wenn du nicht in der Lage bist, dieses Glaubensbekenntnis wahrzunehmen, zu formulieren, dann bringt auch die Taufe als äußerlicher Akt nichts. Von so her, er sagt, es ist einfach eine Erkenntnis. Ich habe Fehler gemacht und irgendjemand hat dafür bezahlt. Und nichts anderes bekenne ich in der Taufe. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und wenn ich das erstmal erfassen kann und auch kommunizieren kann, dann bin ich, denke ich, reif für eine Taufe und dann darf die auch in aller Öffentlichkeit vollzogen werden. Ein Gott und Vater. Hier geht es darum, um ein Verwandtschaftsverhältnis. Gott möchte uns nicht nur begegnen als irgendein autonomes Wesen im Universum, das einfach viel größer und stärker ist als wir und deswegen unser Leben bestimmt, sondern er sagt, ich möchte euer Vater sein. Er hat väterliche Gefühle für dich. Und das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst wird, wenn es um Einheit geht. Denn jeder, der selber Kinder hat, weiß, dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn keine Einigkeit in der Familie da ist. Und ich denke, es ist das Herzensanliegen eines jeden Vaters, Einigkeit zu stiften, dafür zu sorgen, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass Einheit da ist. Und genau in dieser Haltung befindet sich auch Gott uns gegenüber. Er begegnet uns väterlich. Und deswegen dürfen wir uns auch als Kinder ihm nähern, als solche, die wissen, wenn der Vater etwas macht, dann trifft er seine Entscheidungen nicht deswegen, weil wir etwas geleistet haben oder weil wir so toll sind, sondern deswegen, weil er uns liebt. Eine weitere Wahrheit, die der Apostel Paulus hier ausführt, ist: Einheit können wir nicht schaffen. Einheit hier in einer Gemeinschaft. Wir haben einen richtig tollen Pastor und es ist aller Ehre wert, all die Bemühungen, die er macht, um Einheit zu halten. Er hat ein tolles Leitungsteam, die bemühen sich. Wir haben viele andere Dienstgruppen, die mitarbeiten, dass es möglichst einheitlich zugehen kann. Aber wir können keine Einheit schaffen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn nicht der Geist Gottes uns einig macht, dann sind all unsere Bemühungen menschliches Werk und Stückwerk. Aber die gute Botschaft ist, Gott hat seinen Geist gegeben und hat schon diese Einheit geschafft. Er hat die Voraussetzungen geschafft. Er hat uns in seinem Wort Anleitung gegeben, wie Einheit stattfinden kann. Und er bewirkt auch diese Einheit. Aber wenn sie dann da ist, dann müssen wir sie auch bewahren. Und um das geht es hier. Dazu ruft uns der Apostel Paulus auf, durch Friedensbemühungen können wir diese Einheit bewahren, die er schon gewirkt hat. Und durch Gaben, die Christus erbeutet hat und der Gemeinde geschenkt hat. Er ist aufgefahren, er ist hinabgefahren, er hat Gefangene gefangen geführt und Gaben gegeben. Wie sehen denn diese Gaben aus? Kann man die irgendwo in den Korb packen oder in Geschenkpapier? Kann man vielleicht. Ob das Sinn macht, ist die andere Frage. Aber ich möchte euch heute Morgen sagen, jeder Einzelne von euch, der heute Morgen hier sitzt, ist eine Gabe. Ihr seid eine Gabe Gottes und Christus hat die erbeutet und hat sie in den Dienst der Gemeinde hineingestellt. Und wenn du deinen Dienst in der Gemeinde nicht siehst oder nicht wahrnimmst, dann beraubst du die Gemeinde einer Gabe, die Gott für die Gemeinde gewollt hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch Mengenlehre kennengelernt haben. Ich denke, die Älteren haben das mal gehört, das war so ein Begriff in der Grundschule. Oder Leute, die heute noch Mathematik studieren, die kennen diesen Begriff auch. Mengenlehre ist so ein Punkt, wo Begriffe stattfinden, die ich heute mal ein bisschen mit euch teilen möchte, weil sie oft unser Denken prägen. Mengenlehre, das war so ein altes Symbol für eine Menge von unterschiedlichen Formen, mit dem hat man in der Grundschule versucht, den Kindern Rechnen beizubringen und hat versucht, da auch Denkprozesse anzustoßen. Er hat sich nicht ganz so durchgesetzt in der schulischen Entwicklung, aber in der Mathematik ist heute noch eine gängige Größe. Und viele meinen, vom Denken her, die Menge Lehre Gottes, die sieht so aus. Es gibt zwei Mengen. Und in der Mengenlehre spricht man hier von Schnittmenge. Das eine ist das Göttliche auf der linken Seite. Rechts bin dann ich als Mensch. Und in der Mitte, das sind dann so die Heiligen. Das ist die Schnittmenge derer, die schon ein bisschen göttlich sind und ein bisschen noch Mensch sind. So stellen sehr viele sich Gemeinschaft oder geistliche Gemeinschaft vor. Die Bibel spricht aber von einer ganz anderen Art und Weise, die auch in der Mengenlehre vorkommt. Da sieht es nämlich ein bisschen anders aus. Gott ist die Gesamtmenge und wir sind eine Teilmenge. Und in dieser Teilmenge sind alle Menschen inbegriffen. Und zwar nicht nur die Gläubigen, sondern auch die Ungläubigen. Denn der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Von daher gibt es für Gott keinen Unterschied. Er liebt alle Menschen. Nur wie wir uns untereinander manchmal verhalten, das spiegelt nicht wirklich die Liebe Gottes wider. Weil wenn jemand nicht so sein Leben führt, wie wir es von ihm erwarten, dann meinen wir, er ist von der Liebe Gottes ausgeschlossen. Aber Gottes Liebe betrifft alle Menschen. Und solange ein Mensch über diese Erde geht, hat er ein Recht darauf, mit Liebe Gottes konfrontiert zu werden. Und es ist deine und meine Aufgabe, der Welt um uns herum diese Liebe Gottes zu vermitteln. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Diese Berufung haben wir von Christus empfangen. Und der können wir nur gerecht werden, wenn wir begreifen, dass wir alle eine Teilmenge des Ganzen sind. Aber um diese Dienste wahrnehmen zu können, hat der Apostel Paulus hier 5 Dienstgruppen erwähnt, um die es in der Gemeinde geht und die in besonderer Weise dazu nötig sind, um Einheit bemüht zu sein. Zum einen mal sind da Apostel und Propheten. In den vorigen Kapiteln haben wir schon gehört, das sind eigentlich das Fundament, auf das gebaut wird. Und das Interessante ist, dass gerade in der Gemeinde Apostel und Propheten in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten eher ausgestorben waren und gar nicht existiert haben. Dann Evangelisten, es wird eigentlich hauptsächlich war durch Missionare in fremden Ländern abgedeckt. Evangelisten sind erst so die letzten 100 Jahre wieder richtig populär geworden und haben sich bemüht, auch regional Evangelium außerhalb der Gemeinde zu verkündigen. Wobei, Timmy zitiert immer gern den Spruch, jeder Christen Evangelist, so war früher eine Parole. Wir sind alle berufen, Evangelium, gute Botschaft zu verkündigen. Aber auch ganz besonders in der Gemeinde gehört dieser Dienst dazu, denn wir sollten normalerweise ein Organismus sein, in dem neues Leben stattfindet, kontinuierlich, wo neue geistliche Kinder geboren werden, andere heranwachsen, erwachsen werden, sich ihren eigenen Lebensraum suchen, dort für Gott leben und dieser Prozess sollte sich ständig erneuern. Ich denke, es ist nicht Gottes Plan gewesen, dass jemand als Kind in diese Gemeinde hineingeboren wird, dann seine ganze Lebenszeit in der Gemeinde verbringt und dann als 80-Jähriger wieder rausgetragen wird. Aber das ist in den Gemeinden der Vergangenheit eigentlich gang und gäbe gewesen. Gottes Plan sieht, denke ich, eher so aus, dass irgendjemand von der Welt kommt, egal wie alt er ist, der Gottes Botschaft hört, von Neuem geboren wird, geistlich heranwächst und irgendwann mal reif wird zum Dienst, geschult wird und dann hingeht und Evangelium verkündet. An seinem Arbeitsplatz, in aller Welt, wo auch immer, Gott ihn hinführt, aber nicht, dass er hier 80 Jahre in der Gemeinde versauert. Dank dem Herrn für ältere Menschen, die hier sind und die ihren Dienst tun. Wir brauchen diese Gruppen genauso, aber nicht als jemand, der nur hier ist und seine Zeit fristet, sondern jemand, der aktiv beteiligt ist und Leute erreicht und seinen Dienst tut. Und dann Hirten und Seelsorger. Das sind so die Gruppen, die sich am meisten durchgesetzt haben, weil es uns Menschen so angenehm ist, wenn sich jemand um uns kümmert. Deswegen findet, denke ich, manchmal auch so wenig Gemeindewachstum statt, weil wir so gute Hirten haben. Die streicheln ein, die versorgen ein, die machen gute Predigen, die führen ein ans frische Wasser. Und was muss das Schaf tun? Dick und fett werden und Wolle geben, oder? Nein, wir brauchen das. Wir brauchen für bestimmte Bereiche Hirten und Lehrer. Wir brauchen Lehrer, die das Wort Gottes auslegen, die andere befähigen, sich im Wort auszukennen, zu erkennen, wer bin ich und was soll aus mir werden. Wir brauchen Hirten, die Leute, die ein zerbrochenes Herz haben, pflegen, die sie gesund pflegen. Aber wir brauchen auch die anderen Dienstbereiche, die uns wachrütteln, die uns unsere Bestimmung aufzeigen, die uns hineinführen in Berufung und uns aussenden. Und das ist ganz wichtig, weil das gehört dazu, damit Einheit stattfinden kann. Das gehört dazu, dass wir persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen und in der Freiheit der Kinder Gottes leben und da hineinfinden, weil wir nur so die Einheit erleben, die im Leib Christi da sein sollte. Diese Zurüstung, die hat drei Ziele. Einmal, sie soll uns in die Einheit des Glaubens hineinführen. Das ist ein Ziel von der ganzen Sache. Damit hört es aber nicht auf, sondern dann kommt es zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Weil er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist nicht der ganze Leib, er ist das Haupt. Und vom Haupt aus geht Befähigung aus, geht Organisation aus, geht Kraft aus, kommt die Direktion. Und der dritte Punkt ist Vollendung des Wachstums in die Fülle hinein. Weil Christus hat die Fülle Gottes offenbart auf dieser Erde. Und wir sind dazu berufen, in dieser Fülle Gottes zu leben. Wir sind berufen, diese Fülle Gottes auf der Welt zu repräsentieren. Und dazu müssen wir hinanwachsen. Das ist das, wozu er uns berufen hat und wozu er gekommen ist, uns hineinzuführen. Der Apostel Paulus bringt hier ein ganz großes Negativbeispiel, das uns wachrütteln sollte. Und ich denke, es ist meine Intuition, heute Morgen euch wachzurütteln, dass wir nicht mehr unmündige Kinder sind, beeinflussbar und verführbar und durch List manipulierbar. Ich habe hier besonders so ein Bild gewählt, das sehr provokativ ist, sondern wir sollen stattdessen in Echtheit der Wahrheit, in der Liebe wachsen. Und da möchte ich noch in dem letzten Punkt zu Ende kommen. Die Quelle des Wachstums ist das Haupt. Von Christus her kommt Wachstum und findet Wachstum statt. Von ihm her wächst und zu ihm hin wächst der ganze Leib. Und die Glieder, die sind miteinander verbunden durch Gelenke und Bänder, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist das Bild, das der Apostel Paulus hier gebraucht. Aber das Medium, das er hier erwähnt, das ist etwas ganz Partikulares, denn er spricht hier von Liebe. Und an dieser Stelle steht im Urtext nicht philia, menschliche Liebe, freundschaftliche Liebe, sondern Agape, göttliche Liebe. Das ist ein Wort, das der Apostel Paulus sehr sparsam benutzt. Aber wenn er das benutzt, um hier uns klarzumachen, wir sind von uns aus, von unserer Liebesfähigkeit gar nicht in der Lage, dieses Wachstum zu produzieren, dann begreifen wir, es ist Jesus in uns, es ist Christus in uns, der dieses Wachstum bewirkt, durch die Liebe Gottes. Und wenn dir diese Liebe wichtig ist, dann streck dich heute Morgen ganz neu aus und sag ihm, ich möchte meinen Platz einnehmen. Ich möchte ein Bote sein, dass Einheit stattfinden kann. Ich möchte mit daran beteiligt sein, meine persönlichen Interessen zurückzunehmen und das Wachstum der Gemeinde zu fördern. Wir wollen in die Fülle des Leibes Christi hineinfinden. Und so möchte ich jetzt überleiten, diese Ministry Time. Und ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Wenn euch vielleicht das viele Zuhören ein bisschen ermüdet hat, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ihr dürft euer Herz auftun und dürft auch Gott gegenüber das zum Ausdruck bringen, was ihr mitgenommen habt. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Habe ich Schwierigkeiten, Mitmenschen zu erdulden? Frag dich das mal. Es kann sein, dass es den persönlichen Bereich betrifft, in der Familie. Es kann sein, dass es deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde sind. Vielleicht ist es ein Arbeitskollege oder ein Vorgesetzter. Wenn ich damit Schwierigkeiten habe, streck dich heute Morgen aus und sag, Gott, gib mir da deine Geduld, gib mir Langmut, solche Menschen zu erdulden. Gib mir geistliche Impulse, wie ich ihnen begegnen kann, um Situationen zu entschärfen. Worauf ist meine Hoffnung begründet? Ich habe euch vorhin formuliert, worauf meine Hoffnung begründet ist. Du darfst selber für dich definieren, was ist meine Hoffnung? Von wem erwarte ich Hilfe? Was ist das Ziel meines Glaubens? Warum bin ich denn überhaupt hier? Aber wenn Christus deine Hoffnung ist, die Einheit des Leibes Christi, und es dir schwerfällt, das manchmal zu realisieren, zu praktizieren, dann steh auf vor deinem Gott und sag, Herr, ich brauche deine Hilfe. Wachstum. Wir können hier den Augenmerk auf quantitatives, zahlenmäßiges Wachstum setzen oder qualitatives Wachstum. Wenn du mit deinem Zustand zufrieden bist, wenn du sagst, ich bin gewachsen, habe mich entwickelt, preis dem Herrn dafür. Ich hatte während dieses Gebetsmarathons den Wunsch, ich habe gesagt, Gott, ich möchte, dass in diesem Raum nicht so wie er jetzt bestuhlt ist, sondern so wie er vorher bestuhlt war, kein Platz frei bleibt. Ich möchte, dass wir wachsen, aber nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allen Dingen qualitativ. Dass jeder seine Aufgaben wahrnimmt, dass jeder befähigt wird, das zu tun, wozu er berufen ist. Und das nicht als Zwang, als etwas, was ihm übergestülpt wird, sondern aus Begeisterung, weil Gott dich liebt und weil Gott dich schätzt und weil Gott in dich Wunderbares hineingelegt hat. Und er möchte das herausarbeiten und zu seiner Ehre benutzen.